vor vielen Jahren, noch in den 90ern, einmal im Urlaub unterwegs und ist dabei durch Frankreich durchgefahren. Und da musste er einmal zwischendurch tanken. Leider konnte er kein Französisch und somit trat er dann beim Bezahlen an die Kasse des Tankwarts heran, zeigte auf sein Auto, das an der Tankzapfsäule saß und sagte in dem Englisch, was er so noch zusammen hatte, super. Also er hat super getankt und möchte für super zahlen. Super. Der Tankwart hob nur die Augenbraue und machte klar, ich verstehe kein Wort, was er möchte. Und so versuchte er es nochmal. Super. Oder vielleicht auf Deutsch super. Immer wieder, keine Ahnung, was der Mann von mir will. Er sprach es immer deutlicher, immer langsamer aus. Super. Und irgendwann erhellte sich das Gesicht des Tankwarts. Da sagte er, ah, super. Ja, er hat es nicht auf Französisch ausgesprochen. Und in dem Fall hat sich dieses Klischee, dass die Menschen in Frankreich fremde Sprachen nicht so gut können, tatsächlich bewahrheitet. Es klang nicht so, wie er es verstehen musste, zu sagen, ja, da hat jemand super getankt. Dann wird für mich deutlich, dass Kommunikation mit einem, sich anderen mitzuteilen, nicht immer so einfach ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Die meisten von uns, eigentlich fast alle, wenn wir geboren werden, wenn wir größer werden, lernen es, uns mitzuteilen. Nonverbal, später verbal, wir lernen die Sprache und können ohne besonderes Training im Alltag miteinander kommunizieren. Und gleichzeitig merken wir auch als erwachsene Menschen immer wieder, im privaten, im beruflichen oder auch bei uns im Gemeindekontext, dass für ein gutes Miteinander bestimmte Kommunikationsregeln wichtig sind und es auch wichtig ist, bestimmte Dinge immer wieder zu beachten. Ganz besonders dann, wenn ich etwas von jemandem möchte oder für irgendeine Sache einstehe, die mir wichtig ist. Und leider erleben wir es auch nicht selten, dass wir Dinge nicht gut kommunizieren, dass sie dann nicht gut laufen, weil wir uns entweder nicht gut und deutlich genug ausgedrückt haben oder unser Anliegen bei unserem Gegenüber nicht richtig ankam oder wir schlicht und einfach falsch verstanden wurden. Und das Gebet ist auch eine Form der Kommunikation, darum soll es heute gehen. Eine Kommunikation zu Gott hin, und sie gehört, das Gebet gehört zu den grundlegendsten Aktivitäten unseres christlichen Lebens. Es hat verschiedene Formen, Fürbitte, Dank, Lob und vieles weitere. Es hat verschiedene Schwerpunkte, aber es geht letztlich immer darin, dass wir mit dem, was wir sagen, mit unserem Gebet Kommunikation zu Gott aufbauen und uns mit ihm austauschen wollen. Wir reden mit ihm, wir teilen uns ihm mit, das, was uns beschäftigt, das, was uns auf dem Herzen liegt, Schweres oder Leichtes, das, was wir uns wünschen, das, was wir uns von ihm erbitten. Und wenn wir uns das einmal vor Augen halten, dann stellt sich vielleicht die Frage, wie reden wir denn eigentlich angemessen mit unserem Gott? Wie reden wir auf eine Art und Weise, dass er unsere Gebete auch er hört und versteht, nicht wie bei dem Tankwart. Mir sind schon einige Menschen begegnet, die sich immer wieder neu, mal mehr, mal weniger Sorgen darüber machen, ob sie denn überhaupt angemessen mit Gott reden, ob sie nicht etwas Falsches sagen. Und da schwingt auch immer die Angst mit, dass sie vielleicht mit der Art und Weise, wie sie vor Gott treten, mit den Worten, die sie Gott gegenüber sagen, vielleicht einen falschen Ton treffen, etwas Falsches sagen, etwas Falsches bitten und dass Gott wütend, ärgerlich macht und sie dafür sogar vielleicht bestraft werden. Und zusätzlich zu dieser Angst, die immer wieder mitschwingt, begegnen wir auch im Untereinander, im Miteinander immer wieder Christen, Menschen, die gläubig sind, die uns auch sagen, dass wenn wir Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise um etwas bitten, dann wird er uns immer erhören. Das heißt, da liegt auch ein großer Druck darauf, dass wir alles richtig machen. Wenn ich ein Anliegen habe und zu Gott komme und es passiert nicht, dann habe ich wohl was falsch gemacht. Es gibt ja auch Bibelstellen, die kann man genauso lesen und die bekräftigen und unterstützen eine solche Sichtweise. Also es scheint demnach auch irgendwie wohl eine falsche Art und Weise zu geben, die uns dazu führt, dass unsere Gebete bei Gott nicht erhört werden. Wir können vielleicht, vermutlich, anscheinend etwas falsch machen und das erzeugt nicht selten Druck und Sorge. Und wer sich mit solchen Fragen und wer sich mit solchen Zweifeln konfrontiert sieht, für den sind die Verse unseres heutigen Predigttextes zumindest am Anfang keine sehr große Erleichterung, kein sehr großer Trost. Sie sind auch nicht sehr hilfreich, zumindest scheint es so. Natürlich ist es anders, aber ich lese uns erstmal den Predigttext vor, wie in Römer 8 in den Versen 24 bis 26 steht. Denn wir sind zwar gerettet, Verse 26 bis 28. In gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Ja, auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Es sind die Menschen, die er nach seinem Plan berufen hat. Soweit der Predigttext. Der Apostel Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Rom. Wir können uns fragen, was soll das denn jetzt heißen, was Paulus da schreibt? Wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Ist das so eine grundsätzliche Aussage, die für alle Christen, für alles Beten gilt? Wenn das so ist, warum beten wir Christen denn dann eigentlich überhaupt, wenn wir so voller Unwissen sind und Ratlosigkeit herrscht? Und wer ist eigentlich wir, von dem Paulus da schreibt? Schließt sich Paulus als Apostel da selber mit ein? Vielleicht gibt es ja Christen, die tatsächlich nicht wissen, was und wie sie beten sollen. Das sind vielleicht geistliche Anfänger, die sich gerade erst für Gott entschieden haben. Aber es gibt doch auch reife Christen, die wissen doch schon, was und wie man beten soll, oder? Und erst recht doch Paulus als Apostel und die ganzen anderen Apostel damals, die konnten doch beten, oder? Aber Paulus schreibt hier einfach wir. Und tatsächlich schließt er sich selbst damit ein und auch alle anderen Christen. Er sagt, wir alle, die wir Christen sind und Gottes Kinder, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, was sich gebührt, wie sich's gebührt. Und nun kommt noch dazu, dass unser Glaube ja nicht nur eine Theorie ist, etwas, das wir durchdenken, sondern wir haben auch noch praktische Lebenserfahrungen, die wir mit unserem Glauben im Alltag sammeln. Da ist die Frage, widersprechen sich denn nicht solche Sätze wie die, die Paulus schreibt, mit unseren eigenen Erfahrungen? Haben denn nicht die Christen zur Zeit des Neuen Testamentes bis hin in unsere Zeit immer wieder gebetet und erfahren, dass Gott eingreift, dass sie Gebetserhörungen erfahren haben? Widerlegt das nicht unsere eigene geistliche Erfahrung, diesen Satz, den er da schreibt? Haben wir nicht selbst den Eindruck eigentlich schon oft genug gehabt, dass wenn wir beten, Gott uns erhört und etwas tut? Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass das nicht genauso immer ist. Denn genauso wie wir erfahren haben, dass wir Gott mit unseren Gebeten erreichen und er uns erhört, gibt es anscheinend auch immer wieder Gebete, die nicht umgesetzt werden, so wie wir es wollen. Situationen, wo wir den Eindruck haben, Gott erhört nicht unser Gebet. Also machen wir doch irgendwas falsch? Oder vielleicht sogar ganz oft, wenn wir das oft erleben? Denn wenn es nicht an Gott liegt, dann scheint es ja an uns zu liegen, oder? Der Predigttext Paulus schreibt hier von einer Schwachheit, unter der wir alle leiden. Die Schwachheit, nicht so beten zu können, wie Gott es eigentlich möchte. Denn Gott erhört natürlich keine Gebete, die seinem Willen widersprechen. Er ist der Souveräne, sein Wille wird geschehen. Wenn wir etwas bitten, was gegen seinen Willen steht, wird er nicht sagen, würde ich eigentlich gerne anders machen, aber na gut, weil du mich drum gebeten hast. Das wäre auch gar nicht gut für uns, wenn das so wäre. Was ist denn dann aber jeweils in bestimmten Situationen ganz konkret Gottes Wille? Worum sollen wir denn dann ganz konkret bitten, um auch zu wissen, ja, das wird dann Gott erhören? Was ist denn jetzt gerade in unserer ganz speziellen Lage, in deiner ganz speziellen individuellen Lage heute Morgen hier, aber auch weltweit, global gesehen, gerade gut und heilsam für uns und für andere? Das wissen wir leider nicht immer. Und manchmal meinen wir es zwar zu wissen, aber das täuscht. Denn letztlich wissen wir eben nicht, wie wir genau so beten können, dass Gott uns auch erhört. An welcher Stelle wir ihn kitzeln müssen, an welchen Hebel wir ziehen müssen, damit er genau das tut, was wir wollen. Und dass wir eben nicht wissen, wie wir richtig mit Gott beten sollen, reden sollen, da sagt der Apostel Paulus, das ist unsere Schwachheit, unter der wir leiden. Das klingt jetzt nicht sehr ermutigend. Und Paulus schreibt auch nicht, dass wir irgendwie etwas daran ändern könnten. Trainiere, werde ein Christ Level 3, dann wird es schon besser und Level 10, kannst du es dann? Diese Schwachheit bleibt bestehen, sagt er, darunter leiden wir. Und es gibt aber jemanden, der uns dabei helfen kann bei dieser Schwachheit. Und das ist Gottes Geist, der Heilige Geist. Er beseitigt nicht unsere Schwachheit, aber er hilft uns, indem er uns mit seiner Kraft vertritt, sagt der Apostel. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das schreibt Paulus nicht im Römer, sondern im Korintherbrief an anderer Stelle, aber bezeugt es, dass er das in seinem Leben erfahren hat. Da, wo wir eine Schwäche haben, da kommt Gott hinein mit seiner Kraft und hilft uns, damit umzugehen. In diesem Beispiel kommt der Heilige Geist in unser Leben hinein und er nimmt unser Anliegen, das, was wir vor Gott bringen wollen, das, was uns wichtig ist, von dem wir aber selbst nicht wissen, wie wir es angemessen vor Gott bringen können. Und er nimmt es, er trägt es vor Gott und macht es zu seiner eigenen Sache, zu seinem eigenen Anliegen. Er macht es sich quasi zu eigen. Und das alles nicht mit Worten, sondern mit einem Seufzen. Einem Ausdruck, den man mit Worten nicht fassen kann, wo wir aber in seinem Seufzen manchmal mehr mitkriegen als das, was man mit vielen Worten beschreiben kann. Das bringt er vor Gott. Und Gott versteht ein solches Seufzen. Versteht dieses Seufzen des Geistes und er nimmt sich dann unserer Bitten an. Sie erreichen ihn. Wir Menschen wissen nicht, wie wir beten sollen und was wir beten sollen. Aber der Heilige Geist weiß es und er bittet an unserer Stelle den Vater für uns. Wir sind uns vielleicht oft im Unklaren, was Gottes Wille ist, was wir denn ganz konkret bitten und er bitten sollen, was Gutes für uns und für andere. Der Heilige Geist aber, weil er ja selber Gott ist, weiß das. Und er vertritt uns vor ihm. Was der Heilige Geist möchte, das ist immer auch Gottes Wille. Denn Gottes Geist ist Gott selber. Sie sind nicht voneinander getrennt. Darum sagt der Apostel hier an dieser Stelle, denn der Geist tritt für die Heiligen so ein, wie es für Gott, vor Gott angebracht ist. Das ist der Grund, warum Jesus im Johannesevangelium den Heiligen Geist als den Parakleten, den Parakletos, beschrieben hat. Luther übernetzt es mit dem Tröster. Ich werde euch den Tröster senden, das ist Gottes Geist. Und ja, es ist ja auch ein Trost für uns, das ist nicht verkehrt. Aber genauer übersetzen wir Parakletos mit dem für das griechische Wort von Beistand in einem rechtlichen Sinne. Also er ist so eine Art Anwalt für uns, der an unserer Seite für unsere Sache eintritt und uns beisteht. Ein Anwalt, der für uns vor Gott tritt, dem himmlischen Vater, der uns vertritt, und zwar so, wie es für Gott richtig ist und wie es ihm entspricht. Also an den Stellen, wo wir, wo ich, wo du nicht die richtigen Worte haben, wo wir suchen, wo wir stammeln, wo wir gar nicht mehr wissen können, wie können wir das vor Gott bringen, was uns wichtig ist. An den Stellen, wo wir selber nicht mehr überblicken, was eigentlich die Motivation und das Bedürfnis hinter unserem Anliegen ist und welche Auswirkungen es hätte, an dieser Stelle kommt dieser Anwalt, dieser Beistand, und er bringt Gott unsere Bitten vor sich. Er verbindet sich mit uns und macht unser Anliegen zu seinem Anliegen. Und das bringt er dann vor Gott. Und das heißt für uns, die wir beten, dass es eine riesige Entlastung sein kann. Denn wir brauchen uns nicht länger abzumühen mit dieser Frage, wie beten wir denn jetzt richtig? Wie können wir denn so beten, dass wir auch erhört werden von Gott? Wir dürfen einfach genau so beten, wie es uns ums Herz ist. Wir brauchen keine Sorge zu haben, dass wir beim Beten etwas falsch machen können. Wir können ganz einfach kindlich und naiv unseren himmlischen Vater um das bitten, wonach wir uns sehnen. Und dann können wir darauf vertrauen, dass der Heilige Geist unser Gebet übersetzen wird, so dass es dem Willen des Vaters dann auch entsprechen kann. Also richtig zu beten ist gar nicht so kompliziert, sondern eigentlich ist es ganz einfach, wenn wir bedenken, dass der Heilige Geist unsere Anliegen vor Gott trägt. Und ich merke, das entlastet mich und das ermutigt mich zugleich. Dann kann ich mit Freude, mit Lust und mit Liebe beten, denn ich weiß, wir können wissen, es ist nie vergeblich. Ich muss nicht eine bestimmte Gebetshaltung einnehmen, eine bestimmte Uhrzeit einhalten oder irgendwelche Rahmenbedingungen herstellen, um zu sagen, ja Gott, jetzt hörst du mein Gebet. Wir wissen, sagt Paulus, dass alle Dinge zum Besten dienen werden. Sogar unsere Schwachheit im Gebet, auch unsere Schwachheit beim Beten, wird zum Besten dienen. Denn der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Er tritt vor uns für Gott. Und das ist wunderbar. Ich sagte es gerade, ich empfinde das als befreiend. Nicht, was ich Gott als Anliegen vorbringe, keine Emotionen, nichts, was ich inhaltlich sagen kann, nichts von dem, was mein Gebet prägt, kann etwas Verkehrtes sein. Ich muss keine Angst haben, vor Gott in irgendeiner Weise falsch zu beten. Ich muss nicht erst etwas lernen, ich muss nicht erst etwas einüben oder mich in irgendeiner Art und Weise verbiegen, um mit Gott reden zu können. Ob ich nun super, super, super sage, der Heilige Geist sorgt dafür, dass Gott mein Anliegen verstehen wird. Ob mein Gebet dann auch umgesetzt wird, das ist nochmal eine andere Sache, genauso wie ich es möchte. Aber ich muss mich nicht darum sorgen, ob Gott mich richtig versteht, ob er mein Gebet überhaupt, ob es ihn erreicht hat, ob es bis zu ihm vorgedrungen ist. Ich selber habe in den letzten Jahren aus nächster Nähe erlebt, wie es ist, wenn kleine Kinder noch nicht reden können, nicht deutlich reden können, aber etwas ganz Bestimmtes wollen und sich nicht verständlich ausdrücken können, wie frustrierend das dann manchmal werden kann für alle Beteiligten. Genau solche Situationen bleiben uns im Hinblick auf Gott erspart. Er versteht uns. Aber, oder besser gesagt, und, wie ein guter Vater, weiß er eben auch, was gut für uns ist und welche Bitten er erfüllen kann und sollte und welche nicht. Darauf dürfen wir vertrauen. Oder mit anderen Worten, das dürfen wir glauben. Wir dürfen glauben, wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns versteht, unsere Gebete hört, immer. In Person des Heiligen Geistes nimmt er sie sich zu Herzen. Und wir können darauf vertrauen, dass er das Beste für uns im Blick hat. Das bedeutet eben auch, wenn mein Anliegen nicht genauso umgesetzt wird, wie ich es mir wünsche, bedeutet es nicht, dass es Gott nicht gehört hat oder dass ich ihm egal bin. Es bedeutet dann vielleicht vielmehr, dass es so in der Form oder zu diesem Zeitpunkt nicht das Beste für mich oder für die Menschen um mich herum zu sein scheint, wenn es nicht genau so erscheint, wie ich es möchte. Aber ich darf wissen, er hört mich. Immer. Amen.